Ja, guten Morgen alle zusammen. Ja, das dachte ich mir, wenn ihr über 500 Mitglieder habt, dann werde ich ein gewaltiges auch so hören. Oder guten Morgen. Ja, als ich hier gestern so mal so durch diesen Saal gegangen bin und die Fotos da gesehen habe, da habe ich gedacht, was für eine Taufquote. Da und da. Und es ist erst Juni. Wow. Ja, ich wurde dann aufgeklärt, was das bedeutet. Ne? Die schöne Vernissage habt ihr gemacht. Und das hat auch seine Berechtigung. Ja, bevor ihr dann die nächsten 20 Minuten am Rätseln seid, ja, wer ist das denn, der da vorne steht von den Holy Riders, haben wir schon was gehört, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Jörg Fischer und ich komme aus Ostwestfalen, habe die herrlichen drei Buchstaben auf meinem Motorrad und auf meinen Autos, LIP, Living in Paradise. Und ich soll euch auch ganz herzlich von meiner Familie grüßen. Fischer ist ja ein Berufsname. Es gibt ja verschiedene Berufsnamen. Es gibt ja auch Aufforderungsnamen, ne? Zum Beispiel wie Moritz bleibt treu oder so, ist ein Aufforderungsname. Jürgen Trittin ist ein Aufforderungsname. Und bei den Berufsnamen ist es so, dass in den seltensten Fällen die Leute das auch machen, was sie heißen. Ne? Also nicht immer hat ein Schneider mit Schere und mit Textilien was zu tun, wenn er Schneider heißt. Bei mir ist es anders. Ich heiße nicht nur Fischer, ich bin auch einer, und zwar ein Menschenfischer. Ich bin seit 1994 im vollzeitlichen Dienst bei dem Missionswerk To All Nations e.V., was seinen Sitz im Rheinland hat, in Bornheim, und bin dort schwerpunktmäßig in der Biker-Szene, wie man unschwer erkennen kann, aktiv. Also ich bin klassischer Evangelist, ne? So wie ein großes Vorbild aus euren Reihen, Richard Kriese. Vielleicht kennen die älteren Herrschaften von euch ihn noch, von denen habe ich viel profitiert und auch einiges gelernt. Naja, und den Unterschied zwischen einem Evangelisten und einem Pastor kennt ihr auch, ne? Oder einem Pastor. Was ist ein Pastor? Ja, man sagt, ein Pastor ist ein Mensch, den man 6 Tage in der Woche nicht sieht und am 7. nicht versteht. Trifft nicht auf Heilung zu. In dem Flyer, den ihr bekommen habt, oder einige von euch haben den gesehen, dann werde ich mit National President bezeichnen. Das stimmt nicht so ganz. Ne? Also freuen die sich jetzt, dass ich es richtig gestellt habe oder dass ich es nicht bin? Das ist die andere Frage. Also wir vom Holy Riders MC, ja, wir haben ein sogenanntes National Board. Das sind Leiter von 3 Personen. Ich sag's mal so ganz salopp. Wir haben keinen Papst, wir haben nur Kardinäle. Ne? Also ihr braucht mich aber jetzt nicht Eminenz nennen, obwohl der Schlag vor den Toren Roms liegt, wie ich das gestern erfahren habe. Morsbach, Rom, sind wir gestern durchgefahren. Ich freue mich, heute bei euch zu sein, und ich finde es unwahrscheinlich stark, wenn ich so durch eure Reihen gegangen bin. Gestern habe ich die Bilder gesehen. Eine Gemeinde, die auch nach über 100 Jahren noch steht. Eine Gemeinde, die das Dritte Reich geschafft hat, das ist nicht selbstverständlich. Viele der neuen, heute aufstrebenden Gemeinden, die den alten Gemeinden immer attestieren, ihr seid rückständig, wir sind modern, wir sind eine Eventgemeinde, die müssen das erstmal mitmachen, und ich bin total dankbar, heute bei euch zu sein, und ihr habt meinen Respekt. Und ja, den Dank, dass wir hier übernachten durften, der wurde ja auch schon gebracht. Wer weiß schon, wen man sich da ins Haus holt. Holy Riders kommen, übernachten hier, das ist ein Rockerclub. Ihr habt kein Problem damit gehabt, wir haben kein Problem mit euch, wir lieben euch. Danke nochmal von dieser Stelle. Jetzt möchte ich zu meinem Predigttext kommen. Das heißt, es ist eigentlich nicht so ganz richtig. Das ist kein Predigttext, sondern das ist eine Sammlung von verschiedenen Texten. Und zwar möchte ich mich heute mit euch auseinandersetzen über die Ich-Bin-Worte. Und da reisen wir mal zurück in die Vergangenheit. Wir kommen nach Berlin. Ich habe mich eingeschaltet, jetzt wird er gehen. So. Und in Berlin hat sich 1963 hoher Besuch angekündigt. Hoher Besuch. Ein Mensch kam in die Stadt, in eine bedrängte Stadt 1963. Die Mauer stand schon fast 2 Jahre. Überall war Militär. 3 Besatzungszonen auf der linken Seite, 1 Besatzungszone auf der rechten Seite. Und man wusste nie, wie lange hält die Spannung an. Der Zweite Weltkrieg war nicht mal 20 Jahre her, und es schien noch so, als wäre das immer noch nicht ganz zu Ende. Faktisch gesehen ist es ja auch so. Waffenstillstand seit 1945. und ringsherum alles abgeriegelt, ein großer Zaun zwischen zwei Ländern. Und mitten in der Stadt Leute in Angst, in Spannung. Und dann wurde ein Mann eingeladen, der dann auch in diese Stadt gekommen ist, der Name ist J.F. Kennedy. Der sollte sich vor dem Schöneberger Rathaus zum Kalten Krieg erklären. Er sollte etwas über den Kalten Krieg sagen und sich über die Lage der geteilten Stadt äußern. Und dann fällt der wohl berühmteste Satz in der Geschichte der Berliner Stadtgeschichte. I take pride in the words to say, ich bin ein Berliner. Das hat Kennedy gesagt. Ich bin ein Berliner. Und das hat die Massen elektrisiert. Die ganze Stadt vibrierte und knapp 2 Millionen Berliner atmeten durch. Wir sind nicht allein. Einer der beiden mächtigsten Männer dieser Erde steht auf unserer Seite. Und er solidarisiert sich mit uns. Er identifiziert sich mit uns. Ich bin ein Berliner. Und das hat den Berlinern damals Mut gegeben. Und heute weiß das jedes Kind in Berlin, was da passiert ist, immer noch, obwohl es schon so lange her ist. Ich bin ein Berliner. Etwa 1930 Jahre früher sagte noch jemand, ich bin. Aber nicht nur, ich bin ein Berliner. Und nicht nur für eine Stadt, sondern viel, viel mehr. Ihr werdet sicherlich wissen, wer das ist. Der Zeit halber springe ich jetzt ein bisschen durch die Fohlen, weil ich bin etwas limitiert, aber ich möchte euch mit reinnehmen in diese Sache. Circa 1450 Jahre vor Christus, im Alten Testament, das hat eine Vorgeschichte, steht Mose auf dem Berg. Und er will wissen, was ist da los? Weil dieser Busch, der hat gebrannt, von dem er stand, aber er konnte nichts damit anzufangen. Er war neugierig, er ging hoch und wollte wissen, was da los ist. Und als er näher kam, erfüllte plötzlich eine Stimme dieses Feuer, diesen Busch, der da gebrannt hat. Und aus der Stimme gab es ein Wort und eine Stimme und die sagte zu ihm, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Und er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Mose stand vor diesem verbrannten Busch, der nicht verbrannte, sondern der nur leuchtete. Und das ist interessant. Wenn das Feuer Gottes kommt, ja, dann brennt etwas. Aber das Feuer der Liebe Gottes verbrennt dich nicht. Das Feuer der Liebe Gottes setzt etwas in Brand, aber es verbrennt niemals das, was es entzündet hat. Das musst du wissen. Und das Feuer Gottes, das bewirkt auch keinen Burnout. Burnout liegt an anderen Umständen. Burnout liegt am Stress, den wir uns machen. Oder Stress, den andere uns machen. Oder weil wir den Erfüllungen unseres Auftrags nicht nachkommen, weil wir uns selbst im Wege stehen. Aber es liegt niemals am Feuer Gottes. Also wenn das Feuer Gottes dich entzündet, wirst du niemals davon ausbrennen oder outburnen. Mose war ergriffen von dieser Sache. Mose war ergriffen von dieser Situation. Und er bekommt nun den Auftrag von dieser Stimme, die aus dem Busch gesprochen hat, das Volk Israel durch die Wüste zu führen. Aber er geht dann runter mit den Gedanken, die Leute werden mich fragen, ja, wer hat mich denn geschickt? Die werden sagen, Mose, du warst auf diesem Berg und du kommst zu uns mit einem Auftrag. Du willst uns durch die Wüste begleiten, aber wer hat dich geschickt? Und dann muss ich dir eine Antwort geben. Ich muss denen sagen, ja, wer war das denn, der mich geschickt hat? Die werden mich fragen, welche Antwort soll ich geben? Und Mose bekommt von Gott diesen entscheidenden Auftrag, die Antwort zu geben. Und die steht geschrieben in diesen hebräischen Begrifflichkeiten. Kann keiner von uns lesen, deswegen habe ich es übersetzt. Ich bin, der ich bin, hat dich geschickt. Verse 13 und 14. Wenn ich nun zu den Kindern Israels komme und zu ihnen spreche, der Gott, euer Väter, hat mich zu euch gesandt, und sie mich dann fragen werden, wie heißt er? Was soll ich ihnen dann antworten? Gott entgegnete dem Moses, ich bin, der ich bin, Klammer auf, hat dich geschickt. Er fuhr fort, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Ganz einfach. Ich bin. Der war es, der dich geschickt hat, das Volk durch die Wüste zu führen. Das sollst du ihm sagen. Und mit diesen zwei kleinen Worten fasst Gott sein ganzes Wesen zusammen. Ich bin. Und ich finde, diese zwei Worte sind so ergreifend. Es sind nur zwei Worte. Aber Gott drückt damit aus, Gott ist. Gott drückt damit aus, ich bin. Und in diesem Satz, in diesem allumfassenden Satz, in diesen zwei Worten steckt so viel drin, dass die Juden es niemals gewagt haben, das auszusprechen. Sie konnten das lesen. Es war aufgeschrieben in ihrer Tora, es war aufgeschrieben im Alten Testament. Sie haben es auch gelesen, aber sie haben es nie phonetisch artikuliert. In ihren Alten Testamenten steht an dieser Stelle stehen nur vier Buchstaben, von denen man niemand weiß, wie sie sich anhören, weil die Juden vor Ehrfurcht es nicht gewagt haben, es auszusprechen. Da steht ganz einfach nur JHWH. JHWH. Und JHWH, das kann Jehova heißen, das kann aber auch Jahweh heißt, es spielt eigentlich keine Rolle. Es geht darum, dass der Seiende Mose geschickt hat. Dass der Gewesene, dass der Jetzige, dass der Seiende immer und überall da ist. Und der begleitet den Führer des Volkes Israels auf seinem Zug durch die Wüste und bringt euch ans Ziel. Und jetzt kommt eigentlich, ja, man könnte auf Jugenddeutsch sagen, der Hammer. Jetzt taucht Jesus 1500 Jahre später auf und teilt uns, wie wir das aus den theologischen Ausarbeitungen wissen, die sieben, manche sprechen auch von zehn, aber die Mehrheit sagt, es sind sieben, bleiben wir einfach mal dabei. Er teilt uns die sieben Ich-Bin-Worte aus. Und die wenigsten verstehen, jetzt spricht derselbe, der aus der Flamme gesprochen hat. Ich bin. Wieder sagt er, ich bin. Der Ich Bin ist bei uns. Und der Ich Bin sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Ich bin da, wo du bist, in deinen Umständen. Ohne das jetzt noch genau zu detaillieren, das machen wir gleich ganz kurz. Darfst du wissen, Gott ist, Jesus ist. Jesus hat das wiederholt, es hat sich nicht geändert. Der damals mit Mose gewesen ist, der damals mit dem Volk Israel durch die Wüste gezogen ist, durch das optische Zeichen der Feuersäule und der Wolke, der ist jetzt auch bei dir. Und das für alle Zeit. Und das durften auch die Berliner wissen 1963, als John F. Kennedy schon längst gegangen war. Das dürfen auch die Wuppertaler aktuell wissen, wo jetzt der kleine Fluss viele Häuser zerstört hat. Ich bin, ich bin. Und dieser Ich Bin sagt, ich bin und ich bin Brot. Nicht, ich bin ab und zu mal Brot, wenn du mal Hunger hast, dann kannst du mal von mir Brot kriegen, das wird bleiben. Ich bin Brot, wird bleiben. Ich bin Licht, wird bleiben. Ich bin Licht, wird bleiben. Auch für die, die ihr Leben vollendet haben, da wird es bleiben. Auch für die, die jetzt trauern, es wird bleiben. Auch in der momentanen Dunkelheit deiner Trauer. Dieser Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich bin das Licht. Nicht so in dem Sinne, so habe ich mir das früher immer gedacht. Ja, falls mal so eine Dunkelheit kommt, so als Kind, ne, wenn du schlecht geträumt hast vor der Mathearbeit oder eher noch danach, ja, dann machst du das Licht an und dann ist es mal wieder für einen Moment lang gut. Aber das Licht geht ja auch wieder aus. Jesus, ich bin Licht bleibend, ich bin Tür bleibend und so weiter und so weiter. Wir werden später nochmal kurz drauf eingehen. Warum sind diese Ich-Bin-Worte denn für uns so wichtig? Warum ist es so bedeutsam für uns, das zu wissen? Ganz einfach aus dem ersten Grund, weil Gott darin sagt, wer er ist. Gott sagt, wer er ist, nicht irgendwelche anderen. Weil wir haben ja so viele verschiedene Gottesvorstellungen in unserer heutigen Gesellschaft. Das war damals so und das ist heute so. In Matthäus 16 hat Jesus das auch schon festgestellt. Es gibt bestimmte Vorstellungen über ihn und er hat da mal recherchiert und da kamen so einige Ideen. Er hat seine Jünger gefragt, die sollen mal raushören, was sie von ihm halten. Was sagen die Leute denn, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen, einige meinen, du bist Johannes der Täufer, andere denken, du bist Elia. Wieder andere meinen, du bist Jeremia oder irgendeiner der Propheten. Und so hat sich das gehalten bis in unsere heutige Zeit. Die jeweilige Jesus-Vorstellung ist oft nur ein Produkt unserer Zeit. Im Mittelalter zum Beispiel, da hat man Jesus mit dem erhobenen Zeigefinger dargestellt, gerade in den Bereichen des Oströmischen Reiches. Da wurde Jesus als der Lehrmeister dargestellt. weil das Oströmische Reich war voll mit Lehrern, mit Philosophen und dementsprechend war die Jesusvorstellung. Und dann kam das Mittelalter, das dunkle Zeitalter, eine Zeit voller Leid. Du hast im Mittelalter eigentlich nur fast depressive Menschen gesehen. Ja? Armut, Existenzängste, das ganze Programm über Jahrhunderte. Und wenn man dann an Jesus gedacht hat, dann hat man sofort das Bild von dem Geschundenen und von dem Gekreuzigten im Kopf gehabt. Und das ist auch kein Wunder bei den Krankheiten, bei den Seuchen, was alles da war. Und immer wieder hat sich das Jesusbild gewendet. Die Nazis haben es sogar fertiggebracht, aus Jesus einen blonden Wikinger zu machen, der von den Juden umgebracht worden ist. Und das Schlimme daran ist, dieses Jesusbild hat sich festgesetzt in den Köpfen mancher Menschen, auch mancher Bekenntnismenschen, auch manche, die sich für Christen hielten. Ja, und dann die 60er noch, um das zum Abschluss zu bringen, da kam dann Jesus Christ Superstar. Da wurde Jesus zu einem hippen Superstar erhoben, der lange Haare hatte, Sandalen getragen hat, der cool drauf war. Und immer wieder hat sich das gewandelt. Immer wieder haben sich Leute vorgestellt, wer Jesus ist. Und jetzt stellt Gott vor, wer Jesus ist, indem er sagt, ich bin. Ich bin. Und was ist er? Ganz kurz, die Bedeutung der Ich-Bin-Worte. Die Folie ist jetzt viel länger als mein Text. Das Problem ist, dass jedes Ich-Bin-Wort, was ich jetzt kurz aufschlage oder illustrieren werde, hat mindestens eine Predigt verdient. Und diese Ich-Bin-Worte, die wir in dem Johannesevangelium finden, die sind so tief und so umfassend, dass man Gefahr läuft, sie durch einen einfachen Gottesdienst, um den rumzubringen, den sie eigentlich haben sollten. Das ist dann so ein bisschen so wie, naja, ich nenne es mal, ja, Spontantourismus. Man hört eine Predigt über ein Ich-Bin-Wort oder man fasst alle sieben Ich-Bin-Worte in einer Predigt zusammen, ist einfach viel zu wenig, so wie die Spontantouristen, wenn die Japaner zum Beispiel mit ihrem Bus kommen. Der steht dann auf dem Marktplatz einer historischen Stadt. Der Motor läuft 10 Minuten, dann wird gehupt und bis dahin müssen alle fotografiert haben und wieder reingehen. Ne? Haben Sie dann was von der Stadt gesehen? Jo. Aber haben Sie auch die Atmosphäre, die Hintergründe und die Erhabenheit einer Sehenswürdigkeit aufgenommen? Nö, haben Sie nicht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Deswegen geht nach Hause, schaut euch die Ich-Bin-Worte einmal gründlich an, arbeitet sie in einer Bibelstunde durch, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Oder vielleicht startet ihr einmal eine Auslegungsreihe in dieser Gemeinde. Aber nur mal ganz kurz, ich streife mal einiges, ganz schnell. Ich bin das Brot des Lebens, hat Jesus gesagt. Ich werde Brot des Lebens bleiben, immer. Die Toten Hosen haben im Jahr 2000 einen Song rausgebracht, da heißt es, warum werde ich nicht satt? Das hat denn kein Prediger in den Mund gelegt. Das war ein Resümee. Partys, Rock'n'Roll, Mädels, Kohle, Popularität und immer wieder, warum werde ich nicht satt? Ja, weil sie alles haben, nur Jesus nicht. Weil man alles ohne Jesus hat, aber Jesus nicht. Man kann das Leben satt haben, aber man wird nicht satt. Denn die Seele lässt sich nicht mit Dingen abspeisen, die verfliegen oder die rosten oder die vergehen. Du wirst nicht satt oder das Brot des Lebens. Du wirst aus deiner Dunkelheit nicht rauskommen, ohne das Licht der Welt. Du brauchst das Licht der Welt in deiner Finsternis, nicht nur in einer Zeit der Trauer, sondern in deiner persönlichen Finsternis, die du reinziehst, mit der du dich volllädst. Ich finde das immer so schön, wenn man Bilder aus dem Weltall sieht, dass an jedem Morgen sich die Erde quasi in das Licht der Sonne hineindreht. Ein altes Lobpreislied heißt, vor dir neigt die Erde sich. Sie dreht sich in das Licht der Sonne. Meine Frage, hat sich dein Leben schon in das Licht Gottes hineingedreht? Hast du schon den Sonnenaufgang deines neuen Lebens gespürt und erlebt? Jesus ist das Licht. Jesus ist die Tür. Jesus ist die Tür. Jesus ist der Eingang. Jesus ist der Ausgang. Jesus ist der gute Hirte. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Jesus ist der Weinstock. Jesus ist Weg, Wahrheit und Leben. Jesus ist einfach alles. Ich könnte jetzt so weitermachen, aber meine Predigt über die ewigen Ich-Bin-Worte unterliegt leider einem Zeitlimit von 20 Minuten. Aber beschäftigt euch damit und ihr werdet es sehen. Wichtig, was für mich heute am wichtigsten ist für dich in meiner Predigt, ist, dass du verstehst, ich bin und das bleibt. Bleibendes Brot, bleibende Tür, bleibendes Licht, immer und überall. Und ich komme zum Schluss. 1963 atmeten 2 Millionen Menschen in Berlin durch. Wir sind nicht allein. Einer der 2 mächtigsten Männer der Welt ist auf unserer Seite. Und seit 2000 Jahren weiß die Christenheit, der ich bin, ist in Jesus gekommen und er bleibt Teil meines Lebens, immer und in jeder Situation. Und alles, was er ist, ist er bleibend. Brot, Licht, Auferstehung, Wahrheit, all das wird ewig und überall Teil meines Lebens sein. Mit einem kleinen Unterschied. JF Kennedy bekam eine Einladung nach Berlin und diese sorgte für eine immense Ermutigung in dieser eingekesselten Stadt. Er musste und er wurde 1963 eingeladen, um in die Stadt hinter der Mauer zu kommen. Und wenn du all diese Ich-Bin-Worte auf dein Leben in Aktion sehen willst, in ihrer ganzen Vitalität, in ihrer ganzen Kraft und ewig sein und bleibend, musst du Jesus einladen. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, vielleicht trifft es dich heute der Schlag, vielleicht trifft dich heute der Schlag, der dir das klar macht. Mann, ich habe schon so lange Vertrauen zu dieser Gemeinde und ich freue mich an diesen Gottesdiensten und alles ist gut, aber ganz ehrlich, direkt eingeladen habe ich den, der da ist und der da sein wird, noch die. Heute ist mein 1963. Heute öffne ich die Mauer meines Herzens und bitte Jesus, in mein Leben zu kommen. Und wenn das der Fall ist, such dir deine Ältesten aus dieser Gemeinde. Geh auf die Holy Riders zu oder auf einen Christen deines Vertrauens und du wirst feststellen, den wirst du nicht mehr los. Und es ist gut so. Und er kommt mit Errettung. Und er kommt mit Gnade und er kommt mit Ewigkeit. Gott segne dich. Amen.